Sarah Schulman, Trüb. Tag 1, Mittwoch, 5. Juli 2017. Kapitel 1, 8 Uhr morgens. Alle waren komplett verwirrt, denn der Präsident war ein Irrer. Niemand wusste, ob eine Strategie hinter dem Chaos steckte oder ob er einfach verrückt war. Die breite Palette gewählter Beamter mit der Verantwortung, die Menschen zu schützen, war dieser Aufgabe nicht gewachsen. Das System hatte ihren Status erschaffen, nur existierte das System so nicht mehr. Aber sie steckten alle zu tief mit drin, um groß aufzumucken. Nach 7 Monaten Irrsinn hielt er seine 4. Juli-Ansprache an einem brütend heißen 1. Juli, bloß um noch mehr Beklommenheit zu stiften. Er las vom Teleprompter ab, verkündete, seine Nation werde jetzt gefälligst fröhliche Weihnachten sagen statt schöne Feiertage. Er ordnete an: Amerikaner verehren keine Regierung, wir verehren nur Gott. Und er drohte mit Krieg in den wenigen Regionen der Erde, wo noch keiner tobte, während er sich im Inland darum bemühte, die Eisenbahn dicht zu machen. Muslimische Menschen aus 6 Ländern wurden geächtet und die Gründe dafür hatten absolut nichts mit der Realität zu tun. Er forderte die ersatzlose Abschaffung der allgemeinen Krankenversicherung ohne jedes Gegenkonzept. Falls er je Steuern gezahlt hatte, wollte er das ab sofort nicht mehr tun. Zwar gab er kaum je einen zusammenhängenden Satz von sich, dafür wiederholte dieser Mann immer wieder, dass er am Gewinnen sei und trichterte seinem Publikum ein, dass er bereits gewonnen habe und weiterhin gewinnen werde. Der gesellschaftliche Verfall griff mit halsbrecherischer Geschwindigkeit um sich. Nur 13 Botschafter wurden ernannt, um sich unserer Beziehungen zur ganzen Welt anzunehmen. Die meisten Regierungsbüros blieben leer. Gemeindeland wurde aufgeteilt und meistbietend verhökert. Der arme gebeutelte Planet, die Erde selbst, begehrte auf. Brände verwüsteten die Welt. So viele Menschen waren aus ihrer Heimat vertrieben worden, dass das Wort Heimat neu definiert wurde, als eine Erinnerung, ein Mythos von Beständigkeit. Unterdessen hier zu Hause in New York City. Die U-Bahn entgleiste regelmäßig oder fuhr überhaupt nicht. Festnetzleitungen, die während 9/11 und Hurricane Sandy stabil funktioniert hatten, waren endgültig tot, weil die Kabel von Ratten durchgenagt waren. Ein Arzt marschierte mit einer Automatikwaffe in ein Krankenhaus in der Bronx, ermordete einen anderen Arzt und verletzte 6 Patientinnen und Patienten. Das 4. Juli-Feuerwerk war ganz unnütz, da längst alle Fahrräder geklaut waren. Und Maggie Terry? Zu sagen, dass sie Angst hatte, trifft es nicht. Denn die völlige Auflösung ihrer spezifischen persönlichen Muster und Schablonen enthüllte eine erschreckende Banalität, die weder zum nationalen Desaster passte, noch zu gewöhnlicher Angst. Es ging hier nicht um Angst, sondern um die erstmalige Erfahrung von zutiefst bestürzendem, ratlosem, nackten Entsetzen, die sie im Alter von 42 beschämend spät ereilt hatte. Ihr Timing hätte nicht schlechter sein können, da ihr privater Zusammenbruch den der ganzen Gesellschaft spiegelte, was dazu führte, dass sie sich noch viel erbärmlicher und kleiner vorkam. Der Grund dafür, dass es ganze 4 Dekaden unbekümmerter Selbstsicherheit gedauert hatte, ehe Maggie zerbrach, waren natürlich Rauschmittel. Und es gibt nichts Profaneres als das. Sucht ist wie der Sonnenaufgang, bekannt, vorhersehbar, nutzlos, verlässlich und eine Tatsache. Und doch gibt es noch Offenbarungen. An diesem allerersten Morgen war Maggies neue Bleibe noch nicht gestrichen. Es hingen keine Jalousien vor den Fenstern, Kartons standen in einer Ecke, es gab keinerlei Möbel. Das medizinische Summen des Kühlschranks war der einzige Hinweis auf Funktion in diesem Raum. Konnte sie von ihrem Kühlschrank lernen und sein Ziel der Konservierung erreichen? Der Sommer war heiß wie die Hölle, wenn die Hölle in einem Einzimmer-Apartment wohnt. Maggie schwitzte sich durch ihre erste Nacht auf einem Schlafsack, den Rachel G., ihre Sponsorin, ihr wortlos und ohne eine Miene zu verziehen in die Hand gedrückt hatte. Rachel hatte auch Zeitungen vor die Fenster geklebt, um für etwas Diskretion zu sorgen, ohne Maggie direkt zu entpflichten, indem sie loszog und die Vorhänge kaufte, von denen sie beide wussten, dass Maggie sie sich selbst besorgen sollte. Aber was denn für ein Selbst? Die Fenster standen ohnehin weit offen und flehten um einen Lufthauch, also zum Teufel mit der Schicklichkeit. Es gab auch keinen Duschvorhang. Maggie duschte chaotisch, stieg in die Pfützen, trocknete sich mit Schmutzwäsche ab und zog die sauberen Sachen an, die Rachel für diesen wichtigen Tag bereitgelegt hatte. Mit noch nassen Haaren ging sie nach draußen, in genau das Viertel, wo sie 15 Jahre in einer völlig anderen Realität gelebt hatte, in einer anderen Wohnung mit einer anderen Person und jedenfalls zuletzt ihrem gemeinsamen Kind. Als endlich der Zeitpunkt für sie kam, aus der anstaltlichen Kontrolle entlassen zu werden, war sie unfähig, irgendwas zu entscheiden. Auch nicht, wo sie ab jetzt wohnen wollte. Und ihr war schleierhaft, wie sie das alles angehen sollte. Und als dann dieser wahnwitzig überteuerte, gesichtslose Schuhkarton hier plötzlich über eine Freundin von Rachel zu haben war, auch noch in derselben Straße, war es irgendwie die einfachste Lösung. Die Freundin war nett, meldete Telefon und Miete auf Maggies Namen um. Rückkehr. Keine Entscheidungen. Gleiche U-Bahn-Haltestelle, gleicher Zebrastreifen und genau das gleiche Delhi als Anlaufstelle, um morgens hinzuwanken. Nur, dass das Wanken der Nüchternheit wie eine ausgestorbene Farm im August ist. Zu viele Fliegen, die stumme, lastende Hitze, der Druck einer Natur, die den Atem anhält. Für die Welt ist es das alte Lied. Und doch war es für Maggie neu.